Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um folgendes Thema: Uni Goes Horror. Ja, was man sich alles darunter vorstellen kann, das werdet ihr in der kommenden Stunde erfahren. Bei uns zu Gast Frau Dr. Sabine Bresun und Roswitha Burgmeier. Die werden sich jetzt gleich mal vorstellen. Wer möchte anfangen?
Also dann fange ich an. Mein Name ist eben Roswitha Burgmeier und ich bin von der Universität Ulm. Und zwar bin ich vom Studium Generale und dieses Studium Generale, das gehört zum ZAWIF. Und das ZAWIF heißt, ist eine Abkürzung, steht für Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung. Und ich bin dort im Sekretariat und bin seit April 2015 dort. Und mir macht es unheimlich viel Spaß. Und wir organisieren sehr viele Vorträge. Und Uni Goes Horror ist jetzt mal was ganz Besonderes für uns.
Roswitha, noch eine kleine Ergänzung. Du hast aber mal eine Zeit lang hier Lila Stunde gemacht.
Ja, ich habe hier die Lila Stunde gemacht, genau. Und also auch Plattform.
Auch Plattform. Okay, also eine nicht ganz unbekannte Stimme.
Nein. Genau, und ich bin die Sabine Bresun. Ich vertrete die andere Institution, nämlich das Stadthaus, in diesem Fall also das Haus, wo unser Abend zu Halloween stattfinden wird. Ich bin im Stadthaus stellvertretende Leiterin und mache vor allen Dingen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, allerlei weitere organisatorische Sachen da, also so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Mädchen für alles. Bin schon ziemlich lange da, wenn ich jetzt überlege, seit 2001 schon am Stadthaus in verschiedenen Positionen, und ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt dieses Jahr erstmal wieder hingekriegt haben, eine Veranstaltung uns vorzunehmen, wo wir Universität und Stadthaus zusammenpacken, wo wir also diese riesengroße Schere hinkriegen, diesen Sprung von dem Hügel der Wissenschaft in die Stadtmitte.
Vom Eselsberg. Das meiste ist am Eselsberg, nicht alles. Hügel der Wissenschaft, das hört sich doch wunderbar an. Ja, wie kommt es jetzt eigentlich zu dieser, was steckt eigentlich jetzt für eine Idee dahinter? Uni Goes Horror. Also ich denke, wenn man da eine Mathe-Klausur anguckt, da kriegt man sowieso schon den Horror, aber das ist ja auch nicht gemeint.
Also die Idee, die kommt eigentlich von meinem Chef, also Dr. Markus Marquardt, der lässt sich entschuldigen, der konnte jetzt heute leider nicht mitkommen, der hat einen anderen Termin, aber der wollte das einfach irgendwie immer machen, warum, weiß ich auch nicht, für den war das halt irgendwie, hat er das immer machen wollen, was über Horrorfilme, und wir hatten dann eben ein mal bei einer Ringvorlesung, die hieß Musik und Gesellschaft, da hatten wir den Professor Dr. Frank Henschel eben da, der jetzt auch einen Vortrag hält. Und er hat damals einen Vortrag gehalten über historische Schlaglichter auf ein komplexes Verhältnis. Und da ging es eben um Musik, und er ist ja auch Musikwissenschaftler. Und da haben die zwei sich dann unterhalten, und er war auch gleich Feuer und Flamme, der Professor Henschel, und hat dann gemeint, also wenn das mal zur Sprache kommt, also er will da unbedingt mitmachen. Und ja, und so hat sich das halt irgendwie dann entwickelt. Und in Planung sind wir jetzt eigentlich seit seit 2018 schon. Also das ist ja wirklich schon unwahrscheinlich, habe ich mir jetzt heute gedacht, wie lang das doch geht, so eine Vorplanung, so eine Veranstaltung zu planen. Gell?
Aber das liegt vielleicht auch an den übervollen Termin im Stadthaus, oder warum muss man da so lang vorbereiten?
Ja, also gut, das Stadthaus ist tatsächlich sehr gut gebucht und sehr gut ausgelastet. Und wenn man so eine Veranstaltung mit zwei so großen Institutionen plant, muss man natürlich auch A, schauen, was für ein Thema hat man, B, an welchem Tag ist es auch für beide Institutionen gut. Wir haben einen Tag gesucht, wo möglichst viele Studierende nicht am nächsten Tag Klausuren schreiben müssen, wo idealerweise ein Wochenende kommt, ohne dass man schon im Wochenende ist. Wir haben wirklich ganz konkret nach einem Donnerstag gesucht, so etwas zu machen. Und dann ist uns dann irgendwann eben der Halloween-Tag in den Schoß gefallen. In diesem Jahr tatsächlich ein Donnerstag. Der Freitag ist frei. Man kann also ein bisschen länger schlafen, wenn man es denn gerne möchte. Und es ist der Auftakt zu einem langen Wochenende. Es ist sicherlich auch ein Tag, der in großer Konkurrenz zu vielen anderen Institutionen steht. Aber unsere Veranstaltung ist ein bisschen auch außer Konkurrenz, würde ich sagen.
Ja, ganz anders wie die anderen Veranstaltungen. Und warum dieser Donnerstag, also warum wir nach dem Donnerstag gesucht haben, das hat auch einen Grund, weil eben die Uni-Partys immer am Donnerstag sind. Ah. Und somit sind die Studenten das auch gewöhnt, am Donnerstag Party zu machen. Und ja, das war eigentlich der Grund. Und also es war für uns nicht am Anfang zwingend dieser 31. Oktober. Aber es hat sich dann einfach irgendwie wirklich so ergeben, dass wir gesagt haben, Mensch, dann können wir es doch gleich an Halloween machen.
Ja, und was natürlich auch jetzt ganz gut ist, ich weiß nicht, ob das auch mit so dahinter steht, die Erstsemester, die haben ja jetzt, frisch angefangen und gleich genau. ist sowas Tolles. Vielleicht motiviert es die Leute, sich ja dann auch so mit ihrer Uni zu identifizieren. Ich weiß es nicht, aber wenn ich überlege, Erstsemester und dann gibt es sowas.
Ja, das war für uns war das natürlich schon auch mit dem Grund eine Überlegung einfach mal, wie also das Studium Generale hat ja viele Vorträge, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen kurz drauf eingehen, aber ja, für uns war dann halt einfach schon auch mal die Frage, wie kann man es schaffen, dass man viele junge Leute einfach zu Veranstaltungen bringt. Und ich meine, die letzte Veranstaltung hatte Studium Generale gehabt im Februar 2015 im Stadthaus. Und das war auch ein sehr interessantes Thema. Der gläserne Mensch war das damals. Und da war das Stadthaus auch gerappelt voll, weil das halt wirklich auch viele angegangen ist. Aber ich weiß nicht, Jugendliche haben sich vielleicht da auch nicht so stark dafür interessiert. Und ich denke, Horror, so Horrorfilme und sowas, das ist halt schon was für Jugendliche.
Und Halloween, das ist ja gut. Sag mal, in meinem Alter geht man nicht mehr so unbedingt zur Halloween-Party, weil das ja auch, sage ich jetzt mal, hier keine Tradition hat. Ja, das ist ja, also ich kann mich nicht erinnern, ich komme aus Herlingen, dass man da was mit Halloween gemacht hat. Halloween, was ist das? Ja, da sind wir schon bei der Frage, Halloween, was ist das? Außer dass es die Nacht vor Allerheiligen ist.
Genau, das ist tatsächlich die Nacht vor Allerheiligen normalerweise. Wenn man in der Forschung schaut, es gibt die Herleitung auf den keltischen Brauch des keltischen Neujahrsfestes, den Brauch der Toten, des Totengedenkens auch bei den Kelten. Es ist vor allen Dingen in Irland verortet, lokalisiert. Das Ganze ist aber dann auch in eine christliche Tradition eigentlich gemünzt. Überwiegend hat es in katholischen und überwiegend eben auf den britischen Inseln in den katholischen Gegenden des 9. Jahrhunderts ist es zu einer Ausbildung dieser Tradition gekommen, wo man nämlich am 1. November tatsächlich den Allerheiligentag gefeiert hat. Und dieses Halloween-Fest ist eigentlich tatsächlich All Hallows Evening, also der Abend vor dem Allerheiligen, der eben besonders gefeiert wurde. Irische Auswanderer haben das Ganze dann mit nach Amerika genommen. In Amerika hat dieses Fest, das dann eben irgendwo auch einen Tick was Mystisches bekommen hat, sehr, sehr ausgefeilt. Und von Amerika ist es dann aber auch erst in den ungefähr 1980er, 1990er Jahren wieder nach Europa zurückgeschwappt und dann also auch zu uns hier rüber geschwappt. Halloween als Tradition ist, da hast du absolut recht, bei uns eigentlich überhaupt kein Thema. Halloween ist ist eigentlich ein Medienereignis bei uns. Das ist auch wieder eine ganz interessante Sache, wie also wirklich eine christliche Feier oder auch eine mystische Feier durch die Jahrhunderte hinweg einen Bedeutungswandel erfahren hat. Das ist wirklich ganz, ganz arg spannend.
Ja, wie ist das überhaupt? Das war doch sicherlich, wenn du jetzt da so auf die Historie zurückgehst, das war ja sicherlich damals nicht unbedingt mit Masken und Schrecken und Horror verbunden, sondern das war doch wahrscheinlich eher anders.
Ja, also ich denke, in den Jahrhunderten, wo es wirklich als Vorabend zu Allerheiligen gefeiert worden ist, da hat vor allen Dingen eben wirklich dieses Totengedenken, dieses Ehren der Heiligen im Vordergrund gestanden, der religiöse Ritus, der dahinter steht. Ich habe gefunden, dass die Tradition, sich zu verkleiden oder auch eben diese Rübengeister-Tradition auf einen Jack O'Lantern zurückgeht, der nämlich irgendwann nach volkstümlicher Überlieferung der Hölle verwiesen gewesen ist, beziehungsweise durch eine List der Hölle entkam. Der wollte dann in den Himmel aufsteigen, das aber auch nicht aufgenommen worden. Und so ist er also immer zwischen Hölle und Himmel hin und her und hat sich dann eben gerade zu diesem Allerheiligen Fest beziehungsweise zu dem Vorabend von Allerheiligen mit einem Rübengeist gezeigt. Und daher ist also so dieses volkstümliche Überlieferung ist wirklich super spannend, wenn man sich mit solchen Traditionen auseinandersetzt. Ne? Das ist echt spannend, finde ich.
Also an die Rübengeister kann ich mich erinnern.
Ja, aber mir fällt da jetzt auch gerade noch mal was ein, weil ich habe ja auch bei der Lila Stunde mal schon zwei Sendungen gemacht über die Rauhnächte, die ja jetzt dann auch wieder schon bald anfangen. Und da kommt dieses Allerheiligen auch immer mit drin vor bei diesen Rauhnächten. Also es gehört da auch mit rein schon. Das ist so der Anfang zu diesen Rauhnächten, dieses Allerheiligen. Weil die Rauhnächte, das ist ja auch so dieser Kontakt mit der Anderswelt, also mit der Geisterwelt. So.
Also mit dem Totengedenken, da gibt es ja viele Sachen, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Die Mexikaner haben Los Muertos, der Anfang weiß jetzt nicht mehr, wie heißt das Ding? Also die haben auch so ein Totenfest, da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken.
Ja, gut. Da gibt es viele so Riten und so Feste und so.
Also machen wir ein kleines bisschen Musik, bevor es dann ein bisschen zum Programm geht, wer da alles kommt. Haben wir ja schon einen Fall gehört, der Professor Hinschel, Dr. Hinschel oder wie viel auch immer. So, also Musik denn. Horrornacht mit Wissenschaft, Uni Goes Horror. Ja, welches Konzept steckt denn jetzt eigentlich dahinter, bevor wir dann zum eigentlichen Programm kommen?
An dem Abend, der schon um 19 Uhr beginnt, werden wir einen ziemlich bunten Mix bringen. Wir haben vier wirklich ganz hochkarätige Wissenschaftler eingeladen, sich dem Thema Horror von unterschiedlichen Seiten zu nähern. Diese hochkarätigen Wissenschaftler werden das aber auf eine populäre und sehr kurzweilige Art und Weise machen. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht so, dass man im Grunde genommen ein abgeschlossenes Studium mitbringen muss, um diese Vorträge zu verstehen, sondern es geht uns darum, Wissenschaft in einem im besten Sinne populären Charakter in die Stadt reinzuholen. Dann wird es eine Bar geben, an der man auch das ein oder andere blutige Getränk sich holen kann. Es wird Cosplay geben, auch dazu werden wir später noch was hören. Und wenn dann die Vorträge vorbei sind, werden wir auch noch ein bisschen Partymusik haben. Wir haben uns einen ziemlich renommierten DJ eingeladen, DJ Yuri Gagarino, mittlerweile unter dem Namen Simon Sarov auch unterwegs, hier in Ulm, vor allen Dingen bekannt als Perkussionist und Projektleiter bei uns im Stadthaus. Er nimmt sich der neuen Musik im Normalfall an. Der Abend wird dann moderiert von einem Radiomenschen auch. Paolo Percoco wird bei uns den ganzen Abend da sein. Also es wird wirklich ein ganz bunter Mix werden. Und wir sind, also ich jedenfalls, schon sehr gespannt.
Ja, der Paolo hat ja hier angefangen. Falls er mal zuhört, hallo Paolo.
Ja, der ist ja hier auch den Hörern wohl bekannt, gell?
Ja.
Okay, dann fange ich jetzt mal an. Also den ersten Vortrag wird eben Professor Dr. Frank Hentschel halten und da geht es dann um die Musik im Horrorfilm und er schreibt so als einleitenden Text: Musik und Sound sind, obwohl oft unbemerkt, wesentliche Elemente des Films, die Glöckchen einer Spieluhr, der brausende Motor einer Kettensäge, ein scheinbar harmloses Kinderlied oder geistlicher Gesang gehören zu den festen Bestandteilen des Horrorfilms. Musik wird physisch und thematisch schafft Atmosphäre und löst Emotionen aus. In dem Beitrag soll exemplarisch erörtert werden, wie Musik das Filmgeschehen expansiv auflädt und wie sie im Filminhalt mitwirken. Wir haben es eben auch extra so gemacht, dass die Vorträge nicht zu lang sind. Also sie sollen eine halbe Stunde gehen, nicht länger, weil wir wollen ja danach auch noch ein bisschen Party feiern.
Ja. Ja. Wenn wir mal bei der Musik bleiben, was ist denn so bei euch beiden so die Lieblingshorrormusik, falls es sowas gibt?
Ja, für mich ist Horrorfilm, die Musik, die mir da sofort kommt, das ist von Psycho.
Ja.
Die finde ich so absolut stark, dieses.
Ja. Genau, geht mir ähnlich.
Also, das ist für mich das Absolute, ja. Das ist für mich eigentlich Horrorfilm.
Ja.
Musik zum Horrorfilm.
Also, was ich mir schon angeschaut hatte, der Professor Frank Henschel ist ja ein Musikwissenschaftler, ein echter Hochkaräter, der hat auch wirklich ganz viel dazu zu sagen. Und er wird sich wirklich an einem konkreten Film diesem Thema nähern. Er wird einen Film so ein wenig auseinandernehmen. Candyman kennen vielleicht die einen oder anderen auch. Ein Film, in dem es darum geht, dass jemand mit einem Fluch belegt ist und dieser Fluch von eben Candyman, von dieser Figur auf eine nächste Figur und auf eine übernächste Figur, eine Tochtergeneration, dann übergeht. Und dieser Film ist eben durchsetzt von Leitmotivik, also von Musik, die bestimmten Situationen zugeordnet ist. Also es ist wirklich hochspannend, wenn man sich das anschaut. Man denkt natürlich also auch zum Beispiel an Operngrößen wie Wagner, der auch seine Opern ja damit durchsetzt hat, dass der Auftritt einer bestimmten Figur mit einem bestimmten Leitmotiv begleitet wird und sich diese Leitmotive dann irgendwann verweben und auch ändern. Und in den Filmen wird eben die Musik auch für ganz bestimmte Zwecke eingesetzt. In dem Film Candyman ist der Komponist sogar ein sehr, sehr bekannter Komponist mit Philip Glass, der auch verschiedene Opern geschrieben hat, ein Minimal Musiker, der bei uns im Festival mit neuer Musik, das wir ja schon seit langen Jahren im Stadthaus laufen haben, auch schon öfter mal gespielt worden ist. Und Phil Glass hat es also wohl meisterhaft verstanden, diese Filmmusik in dieser Filmmusik eben ganz, ganz verschiedene Übergänge miteinander zu verknüpfen. Eine Orgel- und Chormusik, wir haben es vorhin schon gehört, die einfach einen pseudoreligiösen Ritus darstellt, plötzlich von einem Klavierpart übernehmen zu lassen. Umgekehrt eben eine Melodie, die auf dem Klavier einer bestimmten Person, der Helen, zugeordnet ist, irgendwann in die Orgel zu übernehmen und damit eben wirklich dieses Rüberrücken des Horrors von der einen Figur in die nächste Figur zu symbolisieren. Also ich glaube, das wird eine super spannende Angelegenheit. Er wird auch Musikbeispiele mitbringen. Mhm. Also da kann man das also wirklich schätzungsweise mit Gänsehaut-Feeling im Saal dann erleben, wie es ist, wenn ein hochkarätiger Komponist eine Musik zu einem solchen Film macht.
Das heißt, man muss dann Angst kriegen, wenn der jetzt eine bestimmte Musik zum x-ten Mal spielt, dass jetzt hier irgendwo hinten, wenn es dunkel ist, dann irgendwo hinten die Tür aufgeht.
Das kann sein. Ja. Ja, ich vorsichtig. Lieber an die Vorderen reinsetzen.
Ja, ich würde auch sagen.
Ja. Ja, und dann haben wir die Frau Dr. Nathalie Mispagel und sie würde uns erzählen über alte Freunde, also die klassische Filmmonster der Universal-Ära. Das sind so diese Monster so aus den 20er, 50er Jahren, so Dracula und Frankenstein und so Vampirfürsten, also lauter solche Sachen, da wird sie eben drüber reden. Und dass sie halt einfach schon so lange existieren, aber man kann sich's auch, man gruselt sich, aber man kann sich's auch irgendwie nicht ohne sie vorstellen. Irgendwie gehören sie doch dazu, zu dem Ganzen. Und und da fragt sie eben, sind's jetzt Freunde?
Die Monster.
Die Monster, ja. Sind es jetzt unsere Freunde, oder?
Ja. Ich habe mal in Paris so ein nettes, da war meine Tochter auch noch ganz klein, Les Petits Monstres, so ein Kinderbuch. Ich sehe, da stand irgendwie hinten, sind wir nicht alle kleine Monster.
Ja, irgendwo wahrscheinlich schon, aber ja, ich denke, das ist schon sehr faszinierend, dass man ja, irgendwo gruselt man sich und man guckt dann ja auch oft weg oder so, aber ja, trotzdem guckt man sich solche Filme an.
Wenn man jetzt sich überlegt, dass eigentlich Frankenstein, wann haben 1811 oder wann hat die Mary Shelley
geschrieben? Ja, das ist schon sehr alt, der Frankenstein.
Ja, ich uralt, ja.
Ja, das geht eben wirklich schon ganz, ganz weit zurück, das Ganze. Und sie wird eben über diese alten Filmmonster, da wird sie eben ihren Vortrag drüber halten.
Also naja, so typisch. Ist ja auch wirklich hochinteressant, dass also gerade auch aus der Stummfilmzeit die Gruselmaterie überliefert ist. Ja. Ne? Ich meine, Frankenstein, die ersten, und Dracula, diese ersten Filme, diese Stummfilme, die haben sich mit diesem Thema Grusel auseinandergesetzt. Und das ist natürlich auch schon irre, wenn man dann wieder die Klammer zu der Filmmusik dann macht. Also damals bei der Stummfilmzeit hat meistens im Kino dann jemand gesessen, der Klavier dazu gespielt hat oder auch eine kleine Combo hat dann dazu etwas gespielt. Also ich finde es schon spannend, nicht? Also dass also so eine Materie sich so lang durch die Filmgeschichte auch durchzieht, wobei tatsächlich ja der Inhalt, also das Gruseln ist ja wohl, glaube ich, auch ein Urbedürfnis des Menschen. Ein bisschen gruseln wollen wir uns ja alle schon mal, um dann nachher aufatmen zu können. Wir haben es wieder überstanden. Ne? Aber es ist, irgendwie hat es sich auch ein bisschen gewandelt.
Ja, ich finde auch, dass sich das gewandelt hat, weil diese Gruselfilme, die konnte ich früher auch noch angucken. Mhm. So Frankenstein, Dracula. Also fand ich auch immer ganz toll. Aber wenn ich heute so sehe, was, ich weiß nicht, ist jetzt, glaube ich, erst einer im Kino, gell, der S oder wie der heißt. Ja. Ich glaube, der soll sehr brutal sein, dass viele sogar das Kino verlassen. Nee, also solche Filme, die brauche ich da nicht. Ich finde, früher waren die Filme einfach nicht so blutrünstig, wie sie jetzt sind.
Genau, und das ist ja auch das Thema von unserer Vortragenden, die sich ja wirklich einfach mit diesen nicht ganz so blutrünstigen Themen Filmen auseinandersetzt. Nicht? Und die dann eben nachher auch feststellt, also in der Zeit zwischen 1920, 1950, 60, diese Jahre, da waren die Monster zwar Monster und oftmals einfach entstellt auch, aber sie waren irgendwie doch ein bisschen auch zu bedauern.
Ja.
Ja. Sie waren Freunde.
Ja, eben.
Man konnte Freundschaft schließen.
Mitleid haben mit dem armen Frankenstein-Monster, dass es jetzt doch sterben muss, weil die Wissenschaftler so gemein sind oder dass der Pöbel nicht versteht, was die Wissenschaftler machen. Die Wissenschaft, okay. Ja gut, machen wir schon ein kleines bisschen Musik.
Ja, genau.
Ja, zwei hochkarätige Vorträge vor der Pause. Stichwort Pause. Was gibt's da?
Genau, und bevor wir dann in die Pause gehen, hat sich eine Bekannte von der Frau Dr. Miss Pagel, die hat sich bei uns gemeldet, die Frau Dr. Germann, und die wollte gern ein bisschen mitmischen und hat dann uns jetzt angeboten, sie würde gern eine Verlosung machen. Eben gleich dann im Anschluss in die Pause rein. Also die machen so Hörspiele aus dem Gruselkabinett. Also mal gucken, was es dann zu gewinnen gibt. Also es wird dann auf jeden Fall vom letzten Vortrag in die Pause rein eine Verlosung geben.
Verlosung? Das heißt, man kriegt irgendwo Lose und dann werden die gezogen? Oder wie?
Ja, wo die Lose sind, wissen wir noch nicht. Das werden wir uns noch überlegen, wo wir die verstecken.
Die werden irgendwo versteckt und dann muss man die suchen und dann greift man rein und dann kommt die Vogelspinne raus.
Nein.
Ja, Spinnen sind ja so ein beliebtes
das ist auch so ein Grusel.
Requisit für Horrorfilme.
Ist kein Horrorfilm, da kann man sie auch so gruseln. Manchmal, wenn sie groß genug sind. Genau, das ist, und dann kommt die Pause und dann kommst du eigentlich ins Spiel.
Genau, also ein bisschen muss ja dann auch so Walking Act sein, egal ob das jetzt Frankensteins Monster oder was Buntes, was Leuchtendes ist, es muss ja jetzt jetzt nicht immer so direkt blutrünstig sein. Es steht auch auf dem Plakat als Cosplay, da wird also noch die Vanessa aus Augsburg dabei sein, die wird dann, sie hat es mir jetzt noch nicht verraten, sie hat aber nur gesagt, sie wird was Horrormäßiges anziehen, während bei mir ist es mehr so eine Technik-Sache, aber ich meine, Technik spielt ja bei Horrorfilmen auch eine Rolle, wenn man ja gerade vorher so beim Frankenstein oder so, oder auch bei Rocky Horror Picture Show, da gibt es ja auch in dem Laboratorium so diese ganz tollen Sachen, wo es leuchtet und kracht und so weiter. Ja gut, vielleicht ein kleines bisschen so eine Erklärung, was ist eigentlich Cosplay? Cosplay, das bedeutet zunächst einmal Costume Play, also Kostümspiel, und kommt ursprünglich aus Japan. Ja. Und ist so entstanden in Japan, da gibt es ja diese Comics, Mangas heißen die da, und gibt es immer viele Ausstellungen und so weiter, und da sind Japanerinnen und Japaner mal auf die Idee gekommen, ihren Manga-Zirkel, ihre Mangaka, also die Manga-Zeichnerin oder den Manga-Zeichner, in dem Sinne zu unterstützen, dass sie sich in diese Figuren verwandeln, die da in den Mangas drin sind. Und das Ganze, ja, so detailgetreu wie möglich. Also das ist jetzt sozusagen die reine Lehre. Das betrifft dann nicht nur die Mangas, sondern dann eben auch die japanischen Trickfilme, die nennt man Anime, was übrigens manche Leute gar nicht wissen. Vicky und die starken Männer oder Heidi sind eigentlich japanische Produktionen. Ja, ja, haben die zum Beispiel vom ZDF in den Auftrag gegeben, und in Japan haben sie es gezeichnet. Deswegen hat die Heidi da auch dunkle Haare und kurze Haare. Schon mal überlegt, warum? Okay. Im Buch hat sie ja blonde Zöpfe, aber im Trickfilm ist ein bisschen anders. Nee, kleine Nebengeschichte, und Videospiele, die spielen auch eine Rolle. Und so in den späten 90er Jahren ist das Ganze dann auch nach Deutschland, Frankreich, Italien zunächst einmal gekommen und hat sich inzwischen auch in ganz Europa ausgebreitet, das Cosplay-Phänomen. In USA war es auch schon Ende der 90er Jahre, und die ersten Treffen in Deutschland, bei denen Verkleidete aufgetaucht sind so 1999, da war die erste Convention. Gut, jetzt aber ein kleines Stückchen weiter zu mir, wo man sagt, naja gut, ich bin inzwischen 65, ja, und warum macht so jemand wie ich Cosplay, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Eine mehr oder weniger lange oder auch kurze Geschichte. Das Ganze geht auf das Jahr 2005 zurück, also auch schon ganz Weilchen her. Da habe ich in der Berufsfachschule Mathematik unterrichtet, erster Jahrgang, und ja, Bruchrechenaufgaben sind nicht unbedingt spannend. Und dann hat ein Mädchen eigentlich lieber so Zeichnungen gemacht, und ich habe das angeguckt und gesagt, ja, was das denn sei? Und dann sagt sie, ja, das wäre Manga, hat man das kurz erklärt, und das wäre jetzt Sailor Moon. Und dann habe ich gesagt, also jetzt legst du es weg, sieht ganz toll aus, kannst du mal nachher zeigen, kann ich ein Deutsch weitermachen. Und in der Zeit bin ich immer einmal die Woche nach Stuttgart gefahren, und wie immer, naja, was heißt wie immer, wie oft, Zugverspätung, und dann denke ich, ja, schlappst zum Mittwoch rein und guckst du mal so einen Manga an. Habe ich mal so verschiedene angeguckt, Klappentexte gelesen, und dann habe ich in Stuttgart fast vergessen auszusteigen, weil mich das Ganze so von der Bildsprache her so fasziniert hat. Mangas, man kann es kurz sagen, sind Schwarz-Weiß-Filme in Buchform, so definiere ich diesen meistens schwarz-weiß. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal so eine Reportage, Free FM, klar, und bin zum größten Treffen in Deutschland, nämlich in Kassel, gefahren, das war September 2005, und da habe ich eben nicht nur Manga, sondern die Verlagsgrößen oder Zeichnerinnen kennengelernt, sondern eben auch die Verkleideten, die Cosplayerinnen, Cosplayer gesehen, und dachte ich, mein Gott, ist das toll. Ja. Und dann dachte ich, die sind 80% weiblich. Ist das eigentlich ein Hinderungsgrund? Nö. Die sind alle noch so jung, so Durchschnittsalter Anfang 20, dachte ich. Habe ich mich jemals drum gekümmert, wenn ich was machen wollte? Nein. Und dann habe ich abends im Hotel September 2005 beschlossen, Cosplayer zu werden, und war dann zum ersten Mal im Kostüm. Da gibt es einmal so kleine Wettbewerbe, Leipziger Buchmesse 2006, dann in einem selber genähten Kostüm. Damals war ich noch nicht so auf der Metall- und Elektroschiene, sondern es waren mehr solche Dinge. Und so ist das Ganze eigentlich bei mir entstanden. Mittlerweile, das muss man dazu sagen, ist man so ein bisschen auch international von dem, was ich vorher die reine Lehre genannt habe, abgekommen. Inzwischen, wenn man auf so Cosplay-Conventions geht, da werden viele Dinge auch aus europäischen oder amerikanischen Videospielen gecosplayt, auch aus Filmen. Ja, also da kann man sich schon durchaus vorstellen, du hast vorher so S genannt, so alle möglichen Filme, dass da die Leute auch als solche Horror Gestalten da rumlaufen, zum Beispiel im Krankenschwesternkostüm mit einem Wasserrohr, das dann blutig ist. Ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, aber die Leute, die wissen es dann schon. Ja? Also wo man sagt, da kommt dann nachts die Krankenschwester und die sorgt für das sozialverträgliche Ableben. Und solche Sachen oder jetzt so Mädels, die haben auch aus irgendeinem Film, ich habe es nicht, oder Videospiel Bioshock. Und das sind auch so krankenschwestermäßig mit so gefährlich langen Spritzen. Da hat es dann oben so Gläser, die von innen leuchten. Und wenn man da zu den Patienten kommt, jeder Mediziner wird sich freuen. Also das heißt, es hat sich ein bisschen jetzt gewandelt, so was Cosplay ist. Also einfach im Wesentlichen die Freude am Verkleiden. Und das eben nicht nur an Karneval, nicht nur an Halloween, sondern eigentlich immer wenn eine Convention ist, also das ganze Jahr über, manche sagen auch, das ist der Dauerkarneval der Manga-Verrückten Cosplay. Also so in dem Sinne wird es sein und an dem Abend wird es eben so ein bisschen Walking Act sein, das heißt, wir werden uns dort, die Vanessa und ich, so ein bisschen unter das Publikum mischen, dann vielleicht auch mal gucken, was die Bar so zu bieten hat, vielleicht lädt uns der eine oder andere dann auch mal auf so eine Bloody Mary oder sowas ein, das wird man ja dann sehen.
Was mich mal interessieren wird, du hast ja einige von diesen Kostümen, machst du die alle selber und wie viele Kostüme hast du?
Ich habe, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil manchmal ist es so, dass ich aus drei alten ein neues mache, also so, ich arbeite ein bisschen modular, aber ich mache die Sachen alle selber. Das dauert manchmal ganz schön lange, vor allem als ich dann so auf die mehr technischen Sachen übergegangen bin. Ja, da dauert es dann halt, wenn man eben nicht Ingenieurwissenschaften oder sowas studiert hat, sondern eben mehr der Theoretiker ist. Aber es macht Spaß und am Anfang auch mein erstes Großformat, das waren riesige rote Flügel, so große hat damals noch niemand gemacht gehabt. Das war so eine Vogelgottheit, da gab es ein paar Vorbilder, so Cosplayerinnen, die haben diesen Susaku, heißt der rote Vogel des Südens. Das hat vom Kostüm her toll ausgesehen, aber die Flügel, da haben wir mal gesagt, bitte, das sieht aus wie gelandetes Suppenhuhn mit eBay-Flügelchen, aber nicht wie ein Gott. Das heißt, ich habe mich also an dem Format dieser Flügel orientiert und da war die überhaupt hinzukriegen. Damals war es noch nicht mit Beamer, sondern Overhead-Projektor, mal sowas auf Folie kopiert an die Wand und Packpapier hinten dran und ein Kollege hat es dann abgezeichnet und da wusste ich, so, jetzt sind die Flügel 1:1 und haben die Schwierigkeiten angefangen. Wie hält das Ding überhaupt, dass das wieder runterkommt? Wie kann ich das tragen? Das muss ja auch in ein Auto reinpassen. Also zerlegbar und so bin ich in die ganzen Geschichte reingekommen. Und die Nähgeschichten, ja gut, hat man von einer Kollegin zeigen lassen, wie eine Nähmaschine funktioniert. Und dann bin ich regelmäßig nach Neu-Ulm rüber oder Ludwigsfeld. Einmal darf man es ja sagen, die Stoffwelt. Und da haben die so Nähkurse angeboten. Und dann bin ich immer einmal die Woche dahin. Hat Spaß gemacht. Ja, waren immer so 8 Frauen, 2 Männer. Und da ging es nicht darum, wir machen jetzt eine Hose oder so, sondern jeder hat das gemacht, was er wollte. War so eine pensionierte Schneidermeisterin, Koffer voll Buddha-Heftchen. Und dann hat man halt geguckt, welches Kostüm oder welcher Schnitt kommt jetzt dem Schnitt am nächsten von dem Kostüm, das ich da machen will. Ja, so hat das Ganze angefangen. Aber du hast recht und es steckt bei mir doch manchmal 200, 400 Stunden manchmal drin, aber das hört sich jetzt viel an, aber ich mache andererseits immer nur ein oder zwei Kostüme im Jahr, mehr nicht und dann relativiert sich das. Und wenn man nicht Fernsehen guckt, kommt bloß meistens Müll aus meiner Sicht. Ja, wenn ich schon mal gucke, dann ist Dreisat oder Arte, mehr eh nicht. Dann hat man viel Zeit. Was heißt viel? Also, nimmt man sich. Aber wie du schon sagst,
Also unsere Zuhörer, also jeder, der kommt, der darf natürlich verkleidet kommen. Aber ihr müsst jetzt nicht in so aufwendigen Sachen kommen wie der Arnold. Also es darf auch kleiner sein. Ihr dürft auch unverkleidet kommen. Also da haben wir keine Vorschriften. Ja. Jeder darf so kommen, wie er möchte.
Klar. Es gibt aber bei euch jetzt aber niemand, der dann Kinderschminken macht.
Nein. Weil ich glaube, so das viele Kinder jetzt kommen nicht.
Nein, aber es gibt ja dann immer manche Veranstalter, die bieten ja das an, aber das würde jetzt da gar nicht dazu passen.
Wir haben uns das schon überlegt, aber haben dann gedacht, nee, also die Leute, die einfach kommen, die sind alt genug, dass sie es selber machen, wenn sie es möchten und
Genau.
So. Da ist eben, sind ja keine Kleinkinder mehr.
Ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir jetzt aber, dass wir jetzt uns schon mal wieder dran machen müssen. Wir wollen ja nachher noch ein bisschen was über das Zabiv auch noch hören, was jetzt sonst noch auf dem Programm steht. Also Cosplay ist jetzt vorbei, man hat die Bloody Mary getrunken und es geht mal wieder in den Saal. Was kommt jetzt?
Ja, wir haben noch zwei weitere Referenten. Und der erste Referent direkt nach der Pause ist der Professor Marco Stiegelegger. Das ist ein Professor von der Dekra-Hochschule für Medien in Berlin. Er hat die Professur für Film und Fernsehen. Und er wird sich im Grunde genommen mit den Horrorfilmen befassen. Also er schließt sich eigentlich dem Film, dem Vortrag von der Frau Miss Pagel an. Er untersucht die Filme, die so ab den späten 60er, 70er, 80er Jahren dann entstanden sind, und zwar unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich dem Aspekt, was für eine Bedeutung dieser modernere Horrorfilm auf Jugendliche oder für Jugendliche hat. Also er untersucht, es ist ein ganz tolles Wort, den Passageritus, den solche Filme haben können. Also sprich, an welcher Stelle können jugendliche Vorbilder in diesen Horrorfilmen erkennen? Wie spielen die Horrorfilme mit Identifikationsmöglichkeiten, gerade für Heranwachsende, für Jugendliche, für Pubertierende, also auf diese Klientel konzentriert er sich. Das ist einfach ein Thema, das in den Horrorfilmen der 70er, 80er Jahre auch sehr im Mittelpunkt gestanden hat. Also die Filme, die jüngeren Zuschauer als Basis für ihre eigene Identitätsbildung nehmen können. Also mit diesem, dem Thema setzt er sich auseinander. Auch wieder eine super spannende Sache, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Herrn Stiegelegger, der eine echte Koryphäe sein muss, denn wir haben ja auch mitgekriegt, dass ein anderer, also die Frau Miss Pagel, gesagt habe, wenn der Herr Stiegelegger kommt, dann komme ich auf jeden Fall auch. Mhm. Also er ist also wirklich ein ganz großer in seiner, seiner Branche. Auf den freuen wir uns sehr.
Ja, und dann haben wir noch den Privatdozent Dr. Thorsten Fehr. Und der ist also auch sehr heiß, der ist mir auch empfohlen worden, den hatte ich aber schon angeschrieben gehabt, und er hat dann auch zugesagt, und der wird sich jetzt um die Psyche kümmern, also wie ist denn die Wirkung von Horrorfilmen überhaupt auf die Psyche? Also ich denke, jeder kann es ja anders verarbeiten. Diese Filme, das kommt natürlich immer auch auf die einzelnen Personen an, wie sie gestrickt sind, sage ich jetzt mal. Der eine, der kann es besser verarbeiten, der andere schlechter. Und da guckt er eben guckt sich das eben so an und redet darüber, wann ist denn der Konsum von Horrorfilmen gefährlich? Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache.
Wahrscheinlich, aber erstens mal, wenn es zu viel wird. Erstens, wenn es zu viel wird, und ich glaube, mit Leuten aus der Geschlossenen würde ich jetzt nicht dahin gehen, wenn es überhaupt geht.
Es ist auch eine Frage ist eben auch, dass das persönliche Erleben im Vorfeld eines Filmkonsums. Nicht? Also wenn jemand in seiner Kindheit ein Kriegserlebnis erleiden musste, oder auf der anderen Seite jemand in seiner Kindheit wohlbehütet in einem Elternhaus gelebt hat, dass das nie mit Auseinandersetzungen hat kämpfen müssen. Und die beiden im gleichen Lebensalter denselben Film sehen, hat dieser Film eine total andere Wirkung auf den Menschen, eben aufgrund seiner völlig anderen Vorbelastung. Und auf solche Dinge schaut der Herr Fehr dann eben auch wirklich, also auf das, was eine Psyche verarbeiten kann in so einem Film, nicht? Und was da eben wirklich so diese Schlüsselmomente sind.
Ja, ja. Das kann also sein, dass so ein gut oder nett aufgewachsenes kölsche Mädchen nachher nach dem Film sagt, oh, da lachst du kaputt.
Ja, genau. Und jemand anders muss tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, das Erleben des Filmes so verarbeiten, dass das vielleicht gar nicht mehr kann. Dass er eben, wie bei Es, beispielsweise aus dem Film herausgehen muss, weil er es einfach nicht mehr ertragen kann. Ja. Also das ist schon ein Aspekt und ich glaube, der nimmt auch immer mehr zu. Ne? Also diese Grusel-Aspekte in einem Film, die werden, glaube ich, wirklich immer brutaler. Wenn man sich auch schon mal anschaut.
Ja, man muss immer noch was draufsetzen, was heißt, wir haben ja schon gesehen. Und
man
wird ja heute noch mit den Streaming-Diensten, da wird es ja zugemüllt. Man kann ja 24 Stunden Horror gucken und zwar auf 3 Fernseher gleichzeitig.
Ja, also ich denke mir immer, wenn die Leute, also ist meine Meinung jetzt, wenn die Leute immer sagen, das macht nichts oder auch diese ganzen Kriegsspielchen oder diese Ballerspielchen, Also wenn es da immer heißt, es macht nichts, ich glaube das nicht, aber gut, das kann jeder glauben, wie er es will. Aber es ist ja auch so, dass unsere Psyche das halt manchmal auch gar nicht verarbeiten kann, weil unser Gehirn eigentlich nicht unbedingt unterscheiden kann zwischen dem, was wir denken und was Realität ist. Für unser Gehirn ist auch das, was wir denken, Realität. Und wenn wir so einen Film sehen, dann ist er für uns in dem Moment Realität. Also
ja. Gut, also sicher ein interessantes Thema. Mal gespannt, was der Herr da zu sagen hat. Und danach, wenn wir dann also wirklich mit 4 Vorträgen voll ist, dann die Pause auch und dann gibt es noch Party am Schluss.
Richtig, genau. Genau. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, Jürgen Grötzinger als DJ Juri Gagarino, wahrscheinlich letztmalig unter diesem Namen überhaupt, also nochmal wieder eine echte Chance hier, wird auflegen, er wird ein bisschen Tanzmusik natürlich machen, er wird sich an die Horrorfilme, an die Musik dort ein wenig anlehnen, er wird aber auch Live-Act bieten und das ist natürlich schon eine tolle Sache, also es geht jetzt nicht darum, die Musik quasi aus der Tube, aus der Konserve zu bekommen bei ihm, sondern er wird, er hat so ein kleines Schlagwerkset dabei, wie auch immer man sich das vorstellt. Und er wird also in diesem Live-Act natürlich also auch so zu erleben sein, wie man es jetzt eben nicht von einer CD erleben kann. Es wird aber auch was Tanzbares sein. Wir werden auch den Saal so einrichten, dass das Stadthaus eben nicht so clean ein Vortragsraum ist, sondern wir werden auch ein bisschen versuchen, mit Licht etwas Stimmung zu erzeugen. Das wird der Jürgen dann sicherlich sehr, sehr schön verstehen, das Ganze mit tollen Klängen dann zu füllen, sodass man wirklich auch Lust bekommt, verkleidet oder unverkleidet, je nachdem, wie man kommt und wie man Lust hat, sich etwas zu diesen Klängen zu bewegen. Wer mag, bis 1 Uhr nachts. Wer früher gehen möchte, kann das natürlich auch früher machen, aber wir hoffen einfach mal darauf, dass wirklich auch die Party nachher noch ein bisschen in Schwung kommt.
Ja. Okay, ich mache jetzt noch eine ganz winzig kleine Musik und dann würde ich sagen, Zusammenfassung natürlich, ab wann ist, wie heißt es, Doors, wann ist, ab wann ist 18.30 Uhr Doors.
Und das Schärfste an der ganzen Sache, der Eintritt ist frei.
Ja, das genau. Genau, also. Okay, dann also, ich hoffe, ich sehe möglichst viel von euch, die ihr dazugehört habt. Weiß ja nicht, sehen tue ich euch ja so immer nicht. Am Donnerstag geht es dann also los. 18.30 Uhr ist offen. Und wann fängt es an?
19 Uhr.
19
fängt
Uhr.
Soll der erst, der, oder der, fängt die Begrüßung dann an. 19.15 Uhr soll der erste Vortrag stattfinden.
So, kleine Musik und dann noch ein kleines bisschen was übers Zerwiff. Unigos Horror, die Horrornacht mit Wissenschaft am kommenden Donnerstag im Stadthaus. Türöffnung 18.30 Uhr, die Vorträge beginnen 19 Uhr. Eintritt ist frei. Das Ganze ist auf Initiative des Stadthauses und in Zusammenarbeit oder vor allem mit dem ZAWIF der Universität Ulm. Und jetzt noch ein paar Worte zum ZAWIF, Roswitha.
Genau, also erstmal das Studium Generale, also das ist Organisator mit dem Stadthaus und das Studium Generale, das gehört zum ZABIF. Aber ich wollte jetzt erstmal noch kurz was zum Studium Generale sagen. Wir machen eben nicht nur eine Horrornacht, sondern wir haben ja wirklich, wenn ein Montag nach Beginn von dem neuen Semester immer, fangen wir mit Vorträgen an und wir haben jetzt diesmal eine Vortragsreihe, Bringvorlesung Frauenforschung mit Gender Studies und da haben wir jetzt eben 6 Vorträge, also der letzte Vortrag, der ist ein bisschen, dazwischen kommen nochmal 3 andere Vorträge, aber die Frau, die haben wir leider nicht anders hergekriegt und also ich freue mich schon besonders auf diesen Vortrag, deshalb werde ich den jetzt auch eben wirklich sagen, dass am 16.12. dass die Frau Professor Dr. Dr. H.C. Vera Rigitz-Zagrozek, die kommt von Berlin, vom Charité und die hält einen Vortrag über Gendermedizin, brauchen wir das? Und da freue ich mich schon richtig auf diesen Vortrag. Wir haben da noch eine Ringvorlesung Nachhaltigkeit. Das sind 3 Vorträge dann auch vom 25.11. bis 9.12. Und dann haben wir im neuen Jahr wissenschaftliche Vorträge. Da fangen wir an am 13.01. bis zum 10.02. Und da haben wir wirklich auch sehr gute Vorträge mit drin. Also das ist mal so das Studium Generale und das ZAWIF, das ist eben das Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung und da gibt's eben verschiedene Abteilungen, das ist einmal die Jung- und Altaktivitäten, die U3GU. Da gibt's dann immer diese berühmten Science Camp in der Uni, das sind auch so Ferienprogramme, wo immer sehr schnell ausgebucht sind und da müssen sich die Kinder bewerben, also die müssen eine richtige Bewerbung machen. Immer da gibt's ein Thema und zu dem Thema müssen die sich bewerben. Aber die sind sehr begehrt. Dann gibt's die Akademiewoche, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Das ist dann immer so das Größte vom ZAWIF. Eine Woche lang sind da Vorträge. Und dann haben wir neue Medien, Internet, das ist dann eben die Digitalisierung für alle Lebensbereiche und hier werden eben älteren Menschen die digitale Medien einfach nahegebracht, dass sie das auch lernen können. Dann haben wir forschendes Lernen, da gibt's verschiedene Arbeitskreise bei dem forschenden Lernen und dann haben wir noch europaweite Aktivitäten. Ja, so macht das ZAWIF ganz schön viel. Und was auch noch zum ZAWIF gehört, das ist das Musische Zentrum. Das ist jetzt eben auch untergebracht beim ZAWIF und da haben wir schon einiges zu tun.
Das Musische Zentrum kommt im November, glaube ich, auch wieder mit einer großen Veranstaltung im Stadthaus.
Genau, das Musische Zentrum, das hat den Musischen Tag am 27.11. Im Stadthaus und das ist immer sehr schön, weil da tun sich die ganzen Gruppen, die eben im Musischen Zentrum sind, die tun sich da vorstellen. Also ich mache eben auch Sekretariat vom Musischen Zentrum. Das sind so meine 2 Steckenpferde, Studium Generale und Musisches Zentrum. Und also ich bin immer wieder total begeistert. Wir hatten die Big Band, hat letzte Woche 30-jähriges Jubiläum gehabt. Und so toll. Und wenn ich immer diese Studenten spielen sehe und Studentinnen, da denke ich mir immer mal, Wahnsinn, so junge Menschen wie die wirklich schon so fit sind mit den Instrumenten. Also ja, sind nicht nur im Kopf fit, sondern auch einfach von... Ja, vom Spielen her und so.
Ja, da muss ich jetzt, wenn du gerade das Musische Zentrum und den Musischen Tag schon ansprichst, muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also ich bin noch beim EMU dabei oder bei den EMUs, experimentelle Musik der Universität Ulm. Die treten auch immer beim Musischen Tag auf. Und genau. Wer Lust hat auf Experimentalmusik, selber gebastelte Instrumente oder sonst, also EMU gibt es seit 85, gilt also mittlerweile als eines der ältesten sogenannten Laptop-Ensembles, aber man spielt nicht nur Laptop. Und wenn ihr da Lust habt, dann schaut einfach mal an den Hütten vorbei. Wir sind immer freitags ab 16 Uhr anzutreffen, auch an Allerheiligen. Also da kann Feiertag sein, was will, weil demnächst ist ein Auftritt in München und danach der Musische Tag. Und da muss man eigentlich auch ein bisschen proben, aber ihr könnt einfach mal so ganz mal reinschnuppern und ihr werdet feststellen, lauter schräge Leute im positiven Sinne.
Ja, aber ihr sucht ja auch immer noch Leute.
Ja, klar, sage ich ja.
Immer. Genau, so, kann jeder mitmachen.
Jetzt bin ich so bei meiner letzten Frage an euch zwei. Also erstmal ganz nett, dass ihr da wart. Fand jetzt ganz tolle Stunde, ganz kurzweilig. Meine immer standardmäßige Frage, was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden, so die letzten zwei Minuten?
Nix. No. Also ich glaube, wir sind von der Informationsflut schon recht großartig gewesen, haben so ziemlich alles angesprochen. Halloween mal anders. Was soll man da noch mehr sagen?
Ja, einfach vorbeikommen und sich das angucken. Und hinterher habt ihr immer noch Zeit, dann woanders hinzugehen, um Party zu machen. Ja, das ist doch ein gutes Vorprogramm, würde ich sagen, oder?
Genau. So, okay. Also, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, immer. Gerne. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.